SRF 3.
Hat sich Südafrikas Präsident Ramaphosa der Korruption schuldig gemacht? Ein Raubüberfall, bei dem Geld aus seinem Sofa des Präsidenten verschwand, lässt zumindest die Vermutung zu. Dann, warum will die Autoindustrie im Bergbau Fuß fassen? Weil sich ohne bestimmte Rohstoffe keine Batterien für Elektroautos herstellen lassen. Und wie will die italienische Politik verhindern, dass immer mehr Fachkräfte in der Schweiz arbeiten? Mit einer Sonderzone, die gewisse Privilegien bietet. Das und mehr jetzt im Info 3 mit Bettina Studer. Zuerst zu aktuellen Meldungen mit Sandro Peter. Die EU-Staaten, die G7 und Australien haben sich darauf geeinigt, einen Preisdeckel für russisches Öl einzuführen. Das will Russland nicht akzeptieren.
Man prüfe derzeit, wie man darauf reagieren werde, teilt der Kreml mit. Russland bekräftigte aber, dass es kein Öl mehr in Länder liefern werde, die den Preisdeckel einführen. Der Preisdeckel soll verhindern, dass Russland von seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine profitiert. Er liegt bei 60 US-Dollar pro Fass. Die Ukraine hat den Preisdeckel zwar begrüßt, diesen aber als zu hoch kritisiert. Schweden hat ein mutmaßliches Mitglied der kurdischen PKK an die Türkei ausgeliefert. Ein Asylgesuch haben die schwedischen Behörden nach 7 Jahren nun abgelehnt. Bei seiner Ankunft am Flughafen Istanbul sei der Mann festgenommen worden, berichtet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Schweden und Finnland wollen NATO-Mitglieder werden. Die Türkei blockiert den Beitritt jedoch und verlangt von den Staaten die Auslieferung von kurdischen Aktivisten.
Südafrika steht seit Tagen im Bann eines, wie es scheint, absurden Skandals. Es geht um einen Raubüberfall auf die private Büffelfarm von Präsident Cyril Ramaphosa. Bei diesem Überfall verschwand 2020 viel Geld aus einem Sofa. Ein Untersuchungsbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, wirft nun haufenweise Fragen auf. Etwa, warum war mehr als eine 500.000 $ in einem Sofa auf der Farm versteckt? Woher stammte das Geld? Und warum hat Ramaphosa zwar den Einbruch gemeldet, nicht aber den Diebstahl des Geldes? Darüber habe ich vor der Sendung mit Christian Putsch in Kapstadt gesprochen. Er ist freier Südafrika-Korrespondent. Ich wollte wissen, wie Präsident Ramaphosa selber erklärt, was sich 2020 auf seiner Büffelfarm zugetragen hat.
Also angeblich hat ein sudanesischer Geschäftsmann $580.000 für 20 Büffel bezahlt. Dazu muss man wissen, dass Ramaphosa nicht nur Präsident ist. Er züchtet auch seit langer, langer Zeit auf einer Großwildfarm derartige Tiere. Und ja, das Geld lagerte dann zuerst in einem Tresor. Dann hielt man es offenbar für sicherer, es in einem Sofa unterzubringen. Und dann beim Raubüberfall wurde es entwendet. Ramaphosa hat diesen Diebstahl nicht ordnungsgemäß gemeldet oder Anzeige erstattet. Und allein das wäre schon ein Gesetzesverstoß. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass so ein hoher Devisenbetrag auch nicht so einfach entgegengenommen werden kann. Also es gibt eine ganze Reihe Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen und das beschädigt Ramaphosa natürlich schwer.
Den Fall ins Rollen gebracht hat im Juni der frühere Spionagechef von Südafrika, Arthur Fraser. Er hat Anzeige gegen Ramaphosa erstattet wegen Korruption. Was könnte Frasers Motiv sein?
Also Arthur Fraser ist eine sehr, sehr interessante Figur hier in Südafrika. Vielen weitgehend unbekannt, aber doch einer der wichtigsten Strippenzieher seit Jahrzehnten, muss man sagen. Ex-Präsident Jacob Zuma, der ja bekanntlich die Staatskasse geplündert hat, der hat ihn zum Geheimdienstchef gemacht. Fraser hat dann im Gegenzug Ermittlungen von ihm ferngehalten. Und Ramaphosa hat genau diesen Arthur Fraser dann vor gut einem Jahr entmachtet, hat ihn entlassen, wie er es auch natürlich musste in seinem Antikorruptionskurs. Und Fraser gehört ganz klar zum Zuma-freundlichen linken Flügel im ANC. Und dieser linke Flügel möchte natürlich den Reformer Ramaphosa loswerden. Jetzt muss man wissen, in 2 Wochen werden hier ANC-Vorstände gewählt. Der ANC-Präsident wird wieder gewählt. Und insofern ist der Zeitpunkt der ganzen Sache kein Zufall.
Am Donnerstag machten Gerüchte die Runde, Ramaphosa werde zurücktreten. Daraus wurde zumindest bis jetzt nichts. Falls es doch noch so weit kommt, was würde ein Rücktritt Ramaphosas, der als Saubermann gilt, für seine Partei, den ANC, bedeuten?
Ja, das bedeutet das pure Chaos und natürlich auch ein Offenbarungseid, weil Ramaphosa war eigentlich so der letzte Hochkaräter in der Partei, der keinen schwerwiegenden Korruptionsskandal anhängig hatte. Und eigentlich alle logischen Nachfolger, die in den letzten Jahren gehandelt wurden, sind selbst über Korruptionsskandale gestolpert. Also es steht eigentlich wirklich niemand bereit, dem man zutrauen würde, die Partei aus dem Sumpf zu ziehen. Und das ist natürlich auch für Südafrika eine Katastrophe, weil man kann nicht davon ausgehen, dass der ANC 2024 schon von der Macht abgelöst werden wird.
Das sagt der freie Korrespondent Christian Putsch.
Info 3.
Die Autoindustrie betritt Neuland. Sie versucht mit Hochdruck im Geschäft mit Rohstoffen und im Bergbau Fuß zu fassen. Ganz einfach deshalb, weil Rohstoffe für eine Batterie unentbehrlich sind. Und ohne Batterie fährt kein Elektroauto. Bislang sind die Autohersteller komplett von Zulieferbetrieben abhängig und das möchten sie ändern. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, wie der Beitrag von Wirtschaftsredaktor Matthias Heim zeigt.
Kobalt, Lithium und Nickel. Das sind die begehrten Rohstoffe, auf die es die Autobranche abgesehen hat. Es sind die Zutaten für die Batterie, das Herzstück in einem Elektroauto. Im Rohstoffgeschäft Fuß zu fassen, ist für die Autoindustrie allerdings eine echte Herausforderung, wie Christian Kuhlmann erklärt. Er ist Spezialist für die Autoindustrie beim Beratungsunternehmen Boston Consulting Group. Und er sieht drei Hürden.
Man braucht genug von dem Material und man braucht es mit einer gewissen Sicherheit. Und dann braucht man es natürlich auch in einer unbedenklichen Form. Gerade wenn man sich zum Beispiel den Kongo anschaut, dann wird teilweise dort Kobalt sicherlich unter eher fragwürdigen Bedingungen abgebaut.
Denn beim Abbau von Rohstoffen in Entwicklungsländern wird häufig die Umwelt zerstört oder dann sind die Arbeitsbedingungen schlecht. Deshalb sind Rohstoffe von zweifelhafter Herkunft auch verpönt und passen so gar nicht zum sauberen Image eines Elektroautos. Vor diesem Hintergrund rücken die Rohstoffvorkommen in Europa in den Fokus. Denn das Lithium hätte Europa selber direkt vor der Haustüre. Das Material kommt in Finnland vor, in Serbien, Portugal, Spanien, Österreich oder auch in Deutschland. Lithium made in Europe ist etwas, das auch die EU mit Hochdruck anstrebt, um so unabhängiger zu werden von außereuropäischen Batteriefirmen und Rohstoffstaaten. Allerdings ist das nicht so einfach. Denn viele Projekte existieren erst auf dem Papier. Und neue Bergbauvorhaben stoßen bei der lokalen Bevölkerung meist auf Widerstand. In Serbien musste der australische Bergbaukonzern Rio Tinto sein Projekt für eine Lithiummine deswegen einstellen. Und auch in Spanien kommt ein Vorhaben nicht vom Fleck. Damit bleibt die europäische Autoindustrie vorläufig abhängig von einzelnen Firmen oder einzelnen Staaten außerhalb von Europa, so Christian Kuhlmann von der Boston Consulting Group.
Leicht ist es sicherlich nicht und dementsprechend muss man für den Moment zumindest akzeptieren, dass ein Großteil des Lithiumhydroxid dann eben in China primär hergestellt wird.
Dass die Autoindustrie so abhängig ist, hat mit der Vergangenheit zu tun. Jahrelang haben die Firmen ihre Bauteile von Zulieferbetrieben eingekauft. Allerdings ist die Batterie nicht ein x-beliebiger Scheibenwischer, sondern das Herz eines Elektroautos. Und deshalb sind die Autohersteller nun daran, ihre Produktion umzukrempeln. Nicht mehr ausgliedern, sondern integrieren ist jetzt angesagt.
Diese starke Rückwärtsintegration, die ist die Automobilindustrie nicht unbedingt gewöhnt. Und gerade wenn es eben an die Rohstoffe geht, dann ist das sicherlich auch für die Automobilindustrie zum Teil Neuland.
Diese Rückwärtsintegration hat zwar schon begonnen. Die meisten großen Autohersteller sind inzwischen daran, eigene Batteriefabriken zu bauen. Aber die Batterien laufen erst dann vom Förderband, wenn auch die nötigen Rohstoffe vorhanden sind.
Von der Autoindustrie zum Bahnverkehr, dieser ist in Frankreich derzeit beeinträchtigt, Sandro.
Dort streikt nämlich das Zugpersonal. Die Kondukteurinnen und Kondukteure fordern unter anderem mehr Lohn. Gemäss der staatlichen Eisenbahn SNCF fallen rund 60% der TGV- und Intercity-Züge aus. Betroffen sind auch Verbindungen in die Schweiz. Der Streik hat gestern begonnen und soll bis morgen Abend dauern. Bis zu 1,5 Millionen Personen haben gestern Abend den WM-Achtelfinaleinzug der Schweizer Fußballnationalmannschaft auf SRF 2 verfolgt. Im Schnitt schauten über das ganze Spiel gegen Serbien gut 1,2 Millionen Menschen zu. Das sind rund 400'000 weniger als beim dritten Gruppenspiel der Schweiz an der letzten WM. Auch die Spiele ohne Schweizer Beteiligung verzeichneten tiefere Einschaltquoten. Bei den Online-Livestreams werden laut Fernsehen SRF allerdings Rekordzahlen verzeichnet.
Info 3.
Wir hören es immer wieder. Landauf, landab mangelt es an Fachkräften, also auch im Tessin. Dort setzt man auf Personal aus dem benachbarten Italien, vor allem im Gesundheitswesen. Das hat Folgen für die Lombardei, die Wirtschaftslokomotive Italiens, wo die Arbeitskräfte fehlen. Deshalb will Italiens Politik Grenzgängerinnen und Grenzgänger dazu bewegen, im eigenen Land zu arbeiten. Caroline Türkauf.
Anders als vielerorts in der Schweiz herrschen im Tessiner Gesundheitswesen keine Personalengpässe, sagt Glauco Martinetti, Generaldirektor der Tessiner Spitäler.
Tatsächlich haben wir in Tessin eine ruhige Situation als der Rest der Schweiz. Also effektiv haben wir mehrere Fachkräfte aus Italien. Also bei unserem kantonalen Spitäler haben wir 12%.
In den Privatkliniken ist der Anteil der Grenzgänger und Grenzgängerinnen deutlich höher. Er liegt bei rund 50%.
Es ist überhaupt nicht nachhaltig, dass wir so viele Grenzgänger bei uns engagieren,
sagt der Chef der Tessiner Spitäler selbstkritisch. Deutlich emotionaler ist der Ton südlich der Schweizer Grenze. So wie jetzt könne es einfach nicht weitergehen, sagt dort beispielsweise Angelo Orsenico. Er ist Vertreter des Partito Democratico im Regionalparlament der Lombardei. Wir müssen gewisse Sektoren wie das Gesundheitswesen schützen. Wir bilden Ärzte und Krankenschwestern aus, die danach in der Schweiz arbeiten und uns hier in Italien fehlen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen in Italien arbeiten. Sozialdemokrat Orsenico fordert darum, entlang der Schweizer Grenze in Italien eine Sonderzone einzurichten. In dieser Zone müssten die italienischen Arbeitnehmenden weniger Steuern zahlen. Ihre Löhne stiegen damit deutlich. Die Arbeitnehmenden würden nicht mehr wegen des besseren Lohnes ins Tessin gehen, sie blieben hier. Die Idee dieser Sonderzone ist als Gesetzesentwurf im italienischen Parlament in Rom angekommen, denn sie erhält auch viel Zuspruch von anderen Politikern. Im Tessin geben diese italienischen Selbstrettungsversuche bisher wenig zu reden. Darauf angesprochen sagt Paolo Bianchi, Abteilungsleiter für die öffentliche Gesundheit. Wir wissen, dass wir in der Schweiz weniger Menschen ausbilden, als wir brauchen. Daher rekrutieren wir sie anderswo. Entspannt zurücklehnen können sich die Tessiner Wirtschaftsverantwortlichen aber nicht, findet Bianchi mit Blick in die Zukunft. Denn im Tessin altert die Bevölkerung überdurchschnittlich schnell. Der Fachkräftemangel spitzt sich besonders zu. Wächst die Abhängigkeit weiter, wird sie fürs Tessin definitiv zum Boomerang.
Es bleibt der Blick aufs Wetter.
Morgen löst sich der Hochnebel im Norden meist auf, sonst ist es aber bewölkt und lokal nass. Im Süden regnet es. Es gibt 2 bis 8 Grad.
So viel Info 3 am Samstag. Im Studio heute Sandro Peter und Bettina Studer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.